Frau Renninger hat ja schon gesagt, ich bin evangelischer Theologe und Traumatherapeut, habe eine Praxis für Psychotherapie, Supervision und Coaching in Stuttgart-Birkach. Ich arbeite mit Einzelnen, mit Paaren und auch mit Gruppen. Und im November, was das nächste ist, allerdings nicht im Hospitalhof, biete ich wieder eine Wüstenreise mit Aufstellungen von inneren Anteilen an. Wer Interesse hat an einem Mitschnitt von dem Vortrag, und ich werde auch ein paar Literaturhinweise zusammenstellen, und mein Newsletter, der kann sich in die Liste eintragen, die jetzt vielleicht nochmal rumgeht. Ich weiß nicht, ich habe eine von hinten gegeben und da liegen noch Blätter, die kann man nochmal durch die Reihen gehen lassen nach hinten. Und wer da Interesse hat, kann sich da eintragen. Ja, am Anfang werde ich mich noch interessieren, wer von Ihnen war denn schon mal bei einem früheren Vortrag von mir dabei? Okay. Und wer hat vielleicht schon ein Buch gelesen über IFS oder was gelesen? Noch nicht so viele. Also das heißt, viele sind noch mit dem Gebiet noch nicht so vertraut. Als nächstes zeige ich Ihnen mal die Gliederung, was ich vorhabe, Ihnen mit Ihnen heute Abend zu besprechen. Also die drei großen Teile sind Einsamkeit und ihre Folgen. Der zweite Teil, Ursachen von Einsamkeit. Und der dritte Teil, Therapie der Einsamkeit oder was dagegen getan werden kann. Und wenn Sie Fragen haben, würde ich das gerne am Ende des Vortrags dann beantworten, weil ich den Vortrag ja auch jetzt mitschneide. Ja, vielleicht fragen Sie sich, wie bin ich auf das Thema gekommen? Also ein Anstoß waren für mich Presseberichte. Da hat es mich sehr erschreckt zu lesen, welche Folgen Einsamkeit haben kann. In einem Artikel habe ich da gelesen, dass in Deutschland immer mehr Menschen alleine leben. Das gilt natürlich auch für andere Länder. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes waren 2016 41% aller Haushalte sogenannte Ein-Personen-Haushalte. Das ist ein Anteil, der deutlich über dem EU-Durchschnitt von 33% liegt. Die gesundheitlichen Folgen des Trends wurden schon in vielen Studien untersucht. 2012 ergab eine finnische Untersuchung, dass die Wahrscheinlichkeit, innerhalb von 8 Jahren eine Depression zu bekommen, bei Alleinlebenden um nahezu 80% erhöht war. Ein Mediziner, Louis Jacob von der Universität von Versailles, hat die Daten von 20.000 Menschen aus England ausgewertet im Alter von 16 bis 64 Jahren. Und zwar 1993, nach 7 Jahren nochmal, 2000 und nochmal nach 7 Jahren, 2007, also so eine längere Studie. Und da wurden dann die Teilnehmer befragt nach ihrer Gesundheit mit Hilfe von Fragebögen und Interviews. Da haben die Forscher dann auch Informationen gesammelt zu Größe, Gewicht, Alkoholabhängigkeit, Drogenkonsum, sozialem Netz und eben auch dem Gefühl von Einsamkeit. Und in allen drei Umfragen war es so, dass man einen statistischen Zusammenhang festgestellt hat zwischen dem Alleinleben und der Verbreitung psychischer Erkrankungen. Und zwar unabhängig vom Geschlecht oder Alter der Teilnehmer. Der größte Faktor, also man hat verschiedene Faktoren dann angeschaut sozusagen, war dann eben die Einsamkeit. Wenn sich jemand einsam gefühlt hat, war auch das Risiko einer psychischen Erkrankung besonders hoch.
Wenn Sie jetzt genau schnell tauschen, eine Beamer aus.
So, ich weiter gut.
Das ist doch in Ordnung. Ja, weil es immer wieder ausfallen sollte.
Ja? Ist der Beamer jetzt ein paar Mal ausgefallen?
Der flackert.
Okay, aber das.
Ich mache um.
Das könnte vielleicht noch an der Einstellung von der Linie. Sie wollen es einfach ändern.
Genau, ich tue es nicht.
Dann machen wir das. Arno Deister, der Chefarzt des Zentrums für psychosoziale Medizin im Klinikum Itzehoe, hat eine unabhängige Einordnung dieser Studie vorgenommen und hat dann betont, es ist wichtig, den Unterschied zwischen Alleinleben und Einsamkeit anzuschauen. Also wenn das Alleinleben gewollt ist, dann kann es durchaus positiv sein. Aber wenn jemand ungewollt allein ist, dann fühlt er sich eben einsam und dieser Verlust von Beziehungen ist besonders schädlich. Professor Markgraf von der Universität Bochum hat gesagt, stabile und vertrauensvolle soziale Beziehungen sind der beste Schutz für die psychische und auch körperliche Gesundheit. Markgraf sieht, wie viele Autoren auch, soziale und gesellschaftliche Veränderungen, die das Alleinleben und auch das Potenzial für Einsamkeit begünstigen. Auch Deister sagt, wir beobachten eine Entsolidarisierung in der Gesellschaft. Und das Problem ist auch, dass Einsamkeit immer noch schambesetzt ist. Viele einsame Menschen suchen sich keine Hilfe. Entsprechend kommt viel aus der Einsamkeit nie bei uns in der Therapie an, sagt er. Er plädiert dafür, das Thema gesellschaftlich zu betrachten und Menschen dafür zu sensibilisieren, ein Auge auf ihre Mitmenschen zu haben. Sie haben es vielleicht mitbekommen, dass in Großbritannien so eine Sensibilisierung stattgefunden hat. Das war dann auch 2018 in vielen Medien, nämlich es wurde dort eine Ministerin für Einsamkeit ernannt. Wir lachen darüber, aber vielleicht, wenn Sie noch ein bisschen weiter zuhören, vergeht uns das Lachen vielleicht auch ein bisschen. Nämlich, es gibt wirklich erschreckende Erkenntnisse, dass Einsamkeit nicht nur psychische Erkrankungen fördert, sondern auch das Leben verkürzt. Und zwar, das ist besonders erstaunlich und vielleicht auch für viele nicht bewusst, das ist noch viel mehr oder viel schlimmer als viele andere Risikofaktoren. Also wir sind jetzt bei Punkt 1, 2. Dazu ein paar Zahlen. Die Wahrscheinlichkeit, in einem bestimmten Zeitraum zu sterben, erhöht sich wie folgt. Bei starker Luftverschmutzung 7%, Bluthochdruck 15%, Übergewicht bzw. Bewegungsmangel 25%, Alkohol 40%, Rauchen über 70% und jetzt kommt's, Einsamkeit erhöht das Sterberisiko um über 190%. Also das ist sehr erstaunlich und das gilt unabhängig auch von Alter, Geschlecht, der Länge der Beobachtungsperiode und auch bestehenden Vorerkrankungen. Da gibt es ein Buch von Manfred Spitzer dazu, das werde ich dann auch in die Literaturliste nehmen, wenn Sie sich eintragen, könnt ihr das gern bekommen. Der hat über das Thema Einsamkeit ein Buch geschrieben und da finden Sie auch diese Statistiken und natürlich noch viel mehr. Das wäre jetzt zu weit führen, wenn ich die alle hier anführen würde. Wichtig ist, glaube ich, jetzt für uns der Zusammenhang, wieso verkürzt Einsamkeit das Leben. Einsamkeit und Schmerz, hat man herausgefunden, werden im gleichen Gehirnareal verarbeitet, im sogenannten anterioren zingulären Kortex, abgekürzt ACC. Das ist also das gelb markierte Gebiet im Gehirn. Einsamkeit ist evolutionsbiologisch ein Notfall. Der Mensch ist ja schon in seiner Entwicklung war immer angewiesen auf die soziale Gruppe, den Zusammenhalt, das gemeinsame Jagen und Leben und Pflanzen und was weiß ich, was alles dazugehört hat. Das war, sage ich mal, ganz entscheidend für die Entwicklung des Menschen, dass auch sozusagen der Mensch eine so starke, positive Entwicklung genommen hat. Aber wenn jetzt jemand ausgestoßen wurde aus der sozialen Gruppe, dann war das, sage ich, vor Jahrtausenden von Jahren, in der Steinzeit zum Beispiel, ein lebensbedrohlicher Zustand. Und deshalb schüttet das Gehirn, wenn ein Mensch einsam ist, das Notfall- und Stresshormon Cortisol aus. Und wenn die Einsamkeit andauert, bedeutet das chronischen Stress. Das ist also unser evolutionäres Erbe. Und chronischer Stress, das ist auch bekannt, dass er viele Krankheiten auslöst oder begünstigt. zum Beispiel Infektionskrankheiten, Bluthochdruck, Herzinfarkt, Schlaganfall, ja auch Krebs. Und sogar Stiftung Warentest hat sich mit dem Thema Einsamkeit beschäftigt in einem Artikel und erwähnt, dass auch Demenz möglicherweise durch Einsamkeit begünstigt wird. Es ist jetzt wahrscheinlich nur ein schwacher Trost für Einsame, wenn ich Ihnen sage, dass auch eine permanent ungute Paarbeziehung durch wenig oder stark schwankendes Einfühlungsvermögen des Partners zu Stress führt. Also zusammengefasst von Teil 1, Einsamkeit hat viele negative Folgen. Sie gefährdet unsere seelische und körperliche Gesundheit. Sie verkürzt statistisch gesehen unser Leben mehr als vieles andere. Und darum lohnt es sich, dass wir uns damit beschäftigen, als Einzelne und als Gesellschaft. Damit komme ich jetzt zum Teil 2. Ursachen der Einsamkeit und da zunächst nochmal gesellschaftliche Ursachen. Hier ist es ja so, dass es das Ideal des Individualismus in den letzten 200 Jahren etwa immer stärker geworden ist. Sich selbst zu verwirklichen und was inzwischen heute auch so ist, dass man mobil sein soll, beruflich, das spielt eine große Rolle in der Entwicklung der immer größer werdenden Einsamkeit. Vielleicht sind es auch die Medien, die dazu beitragen, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu verringern. Die elektronische Kommunikation ist zwar manchmal sehr praktisch, aber sie ist auch unpersönlicher und unverbindlicher als ein direktes Gespräch etwa. Und so werden heute leider auch viele Liebesbeziehungen per SMS oder Instant Message beendet. Die Rolle des Wir, der Gemeinschaft, ist in vielen Jahrzehnten in den Hintergrund gerückt. Gott sei Dank gibt es da gerade auch wieder eine Gegenbewegung. Früher war jedenfalls die Großfamilie vorherrschend. Da haben dann Kinder, Eltern und Großeltern dazugehört, aber manchmal auch Onkel, Tanten und andere Personen. Aber Sie wissen sicher alle, dass seit dem Zweiten Weltkrieg die Großfamilie ein aussterbendes Format ist und die Kleinfamilie ihren Siegeszug angetreten hat. Das wäre so also gesellschaftlich. Und geistesgeschichtlich ist auch noch wichtig, das preußische Ideal der Härte. Das wurde ja von den Nazis dann auch übernommen. Und dieses Ideal der Härte hat viele Traumata verursacht und sozusagen auch viele Einsamkeitsgefühle hervorgerufen, wie wir dann auch später nochmal sehen. Vielleicht kennen Sie auch das Buch, das traurige Berühmtheit erlangt hat, von Johanna Harrer. Hat jemand schon mal gehört? Die deutsche Mutter und ihr Kind. Die dort empfohlene Härte gegen den Säugling wurde dann oft weitergegeben, eben von den Großeltern zu den Eltern und zu den Kindern. Und so pflanzen sich eben diese Traumata immer weiter bis in die Gegenwart. Und da bin ich jetzt schon auch beim nächsten Punkt, Traumata als Ursache von Einsamkeit. Mir ist es schon länger aufgefallen, dass es eine Beziehung gibt zwischen Einsamkeit und Trauma. Viele Klienten klagen über Einsamkeit. Und überraschenderweise nicht nur solche, die alleine leben, sondern auch solche, die Familie und Freunde haben. Eine Klientin, ich nenne sie hier Yvonne, hat mir erlaubt, ihre recht dramatischen Gefühle zu dem Thema hier einzubringen. Sie schreibt, schon der Gedanke daran, mich noch einmal dem Gefühl der Einsamkeit zu nähern, löst eine innere Unruhe und einen Anflug von Panik bei mir aus. Mich umgeben von Freunden, Menschen, die mich lieben und schätzen, abgrundtief einsam zu fühlen, hat in den letzten Jahren immer wieder mein Leben geprägt. Mich nicht in der Lage zu fühlen, meine innere Not irgendjemand mitzuteilen, obwohl es genug Menschen gibt, denen ich wichtig bin und die sich mir mit Interesse zugewandt haben, hat mich öfter dem Wunsch, nicht mehr leben zu müssen, nähergebracht. Es gab Momente, in denen ich darüber nachgedacht habe, meinem Leben ein Ende zu setzen. Manchmal hatte ich diese Suizidgedanken, während ich mit einer guten Freundin spazieren war und wir uns erzählt haben, wie es uns geht. Ich war in mir gefangen. Mich dabei zu beobachten und dem nichts entgegensetzen zu können, hat mich manchmal fast in den Wahnsinn getrieben. Ich habe erzählt, wie es mir geht, wurde herzlich umarmt und fühlte mich trotzdem allein. Soweit das Zitat der Klientin. Zum Glück hat nicht jeder und jede solche extreme Einsamkeitsgefühle. Doch Sie können durch dieses Zitat möglicherweise ahnen, dass die Einsamkeitsgefühle vieler Menschen im Zusammenhang mit seelischen Verletzungen stehen. Später lese ich Ihnen dann auch noch die Fortsetzung von dem, was Yvonne geschrieben hat, vor. Natürlich ist es so, dass auch jemand, der überfallen wurde oder vielleicht auch vergewaltigt wurde, eine Sozialphobie entwickeln kann und sich dann fortan von Menschen fernhält und vereinsamt. Nach meiner Erfahrung ist dies aber eher die Ausnahme. Viel häufiger begegnen mir Menschen mit Entwicklungstraumata. Was ist ein Entwicklungstrauma? Ein Entwicklungstrauma entsteht aus belastenden Kindheitserfahrungen, Englisch Adverse Childhood Experiences, ACE. Dazu gehören Vernachlässigung, zum Beispiel das Schreienlassen von Babys, emotionale Misshandlungen, zum Beispiel Ablehnung, Abwerten, Anschreien, emotionaler Missbrauch, zum Beispiel wenn eine Mutter ihr Kind benutzt, um sich zu trösten. Solche Mütter drücken manchmal ihre Kinder an sich und merken gar nicht, dass die das gar nicht wollen. Oder sie sagen, du bist mein Ein und Alles. Oder ohne dich würde ich gar nicht mehr leben. Da wird dem Kind eine wahnsinnige Last aufgebürdet, wenn es Retter der Mutter sein soll. Natürlich gehören auch körperliche Misshandlungen dazu, Schütteln, Schlagen, mangelnder Schutz vor Hitze oder Kälte, zu wenig oder falsche Nahrung und Mangel an feinfühliger, prompter und angemessener Behandlung, sodass keine sichere Bindung entstehen konnte. Es ist zum Beispiel unangemessen, ein Baby, das schreit, weil es volle Windeln hat, zu füttern. Das braucht halt eine neue Windel und nicht zu essen. Und wo diese Feinfühligkeit fehlt, da kann keine sichere Bindung entstehen. Also auf Dauer fehlt, nicht nur einmal. Natürlich, wenn es einmal passiert, ist es nicht schlimm. Stabile und gute soziale Beziehungen können wir nur entwickeln, wenn wir positive Bindungserfahrungen gemacht haben. Und gut ist es natürlich, wenn wir nicht solche negativen, belastenden Kindheitserfahrungen erlebt haben. Oder wenn doch, dass es dann wenigstens genug liebevolle Unterstützung von anderer Seite gab. Da möchte ich jetzt hier an dieser Stelle ganz dick unterstreichen, weil es noch nicht zum Allgemeinwissen gehört, dass die Bindung schon im Mutterleib entsteht. Da gibt es schon viele Forschungen dazu, vor allem in Amerika, aber auch in Deutschland inzwischen, die herausgefunden haben, dass ein Kind schon im Mutterleib spürt, ob es geplant und erwünscht ist von Vater und Mutter oder nicht. Und es wird auch oft unterschätzt, wie wichtig es ist, ein Baby liebevoll zu berühren, beziehungsweise mit ihm in Körperkontakt zu sein. Johanna Hara hat das zum Beispiel ja abgelehnt, gesagt, möglichst wenig das Baby anfassen. Es wird nur verwöhnt dadurch. Es gibt in unserem Körper sogenannte C-taktile Fasern, die auf Reize reagieren, die durch langsames Streicheln ausgelöst werden. Und diese Reize sind für ein Baby ganz besonders wichtig für die Entwicklung. Es ist geradezu lebensnotwendig, dass dies geschieht, wie viele Untersuchungen gezeigt haben. Und das gilt natürlich vor allem im ersten Lebensjahr. Wenn diese Berührung fehlt, kann es Magersucht geben, Hauterkrankungen, Körperschemastörungen, aber auch andere seelische Störungen wie Angst, Depressionen und eben auch Einsamkeitsgefühle. Auch wenn wir uns an vorgeburtliche oder frühe nachgeburtliche Traumata nicht bewusst erinnern, so bleiben sie doch im Körper gespeichert und sind der tieferen Erforschung durchaus zugänglich. Gerade diese nicht bewussten frühen Traumata prägen unsere Psyche und unsere Beziehungsmuster lebenslang. Also wer eine sichere Bindung erlebt hat, kann auch in den Beziehungen gute Beziehungen aufbauen. Wer das aber nicht erlebt hat, aufgrund des mangelnden Beziehungsangebots von den Eltern, für den sind auch Beziehungen schwierig. Weil dies so ist, empfehle ich meinen Klientinnen und Klienten, ein Lebenspanorama von der Zeugung bis zum dritten Lebensjahr zu malen. Das ist natürlich für manche herausfordernd, weil das gerade die Zeit ist, an die man sich nicht bewusst erinnert. Aber ich habe dazu eine Anleitung erstellt, die doch den allermeisten bis jetzt ermöglicht hat, dieses Panorama zu malen. Also wenn Sie sich in die Liste eintragen, dann kann ich Ihnen das auch schicken, diese Anleitung. Ist die schon bei allen jetzt durchgegangen oder hängt die irgendwo, die Liste? Ging es einfach nach hinten durch? Und ich zeige nachher auch noch einige Bilder eines Klienten aus seinem frühen Lebenspanorama. Jetzt zum Thema EFS und Trauma. Ich habe ja gesagt, Entwicklungstraumata hängen oft mit den mehrgenerationalen Traumata zusammen, weil traumatisierte Eltern auf die Bedürfnisse ihrer Kinder eben nicht feinfühlig, prompt und angemessen reagieren können und auf diese Weise dann ihr Trauma, ohne es zu wollen, an ihre Kinder weitergeben. Trauma, das ist die Definition, ist eine Erfahrung mit überwältigender Ohnmacht und mit mangelnder Unterstützung. Also es ist mir wichtig, dieses Thema Ohnmacht und Unterstützung, weil es kann das gleiche Ereignis für die eine Person traumatisch sein und für die andere nicht. Das hängt einfach von der Person ab und von der Unterstützung, die eine Person entweder im Moment des Traumas oder danach erfährt, beziehungsweise aber auch vielleicht schon vorher erfahren hat. Ja, wenn jemand vorher viele gute Erfahrungen in seinem Leben gemacht hat, ist natürlich für ihn leichter, eine schwierige Erfahrung zu verkraften, als jemand, der schon viele negative Erfahrungen angesammelt hat. Oder wird er dann leichter davon überwältigt, fühlt sich ohnmächtig und dann entsteht eben ein Trauma. Und ich möchte Ihnen jetzt das gerne mal aufmalen. Schau ich halt mal. Also, ich mache jetzt mal ein E für das Ereignis. Kann man das sehen? Und dieses Ereignis trifft jetzt auf die Seele. Und in der Seele entsteht dadurch ein Teil, da gibt es verschiedene Bezeichnungen, also man sagt ein verletzter Anteil, ein Traumaanteil in der IFS. Nennt man diese Teile die verbannten Anteile. Es wird gleich klar noch warum. Und natürlich kann es für jedes Trauma wieder auch einen neuen Anteil geben. Also ich male jetzt mal nur einen auf. Und dann ist es so, dass die Seele so gebaut ist, dass wir es nicht aushalten können, sozusagen dauernd einen seelischen Schmerz zu fühlen. Ja, das kann die Seele nicht verkraften. Und weil das so ist, bildet sich so eine Art Schutzschicht aus. Und der verbannte Teil, der würde vielleicht gerne gespürt werden, sozusagen nach oben, aber das ist einfach zu viel und dadurch, weil es zu viel ist, wird das Trauma sozusagen abgespalten und es bilden sich aufgrund des Traumas weitere Teile heraus. Das ist jetzt dieses Bild, die werden genannt die Beschützerteile oder Manager oder Wächter oder Überlebensanteile. Also schreibe ich mal Beschützer dazu. Also die Aufgabe des Beschützers liegt eben darin, den Schmerz unten zu halten, eben zu verbannen, damit die Seele nicht überlastet ist dauernd. Ja, das würde man nicht aushalten. Und natürlich versuchen diese Teile, die da unten sind, auch immer wieder gesehen zu werden. Und manchmal schaffen sie es auch, besonders dann, eben wenn jetzt was noch mehr Ereignisse dazukommen, dann schaffen sie es auch mal ins Bewusstsein zu kommen. Da wird jemand sozusagen vielleicht von seiner Trauer überwältigt. Man redet dann so von einem Nervenzusammenbruch. In Wirklichkeit, was passiert ist, dass eben dieser Teil ins Bewusstsein dringt, durchdringt und die Person sozusagen überwältigt. Und es ist so, dass der Normalzustand von uns Menschen in der Regel ist, also es gibt eben mehrere Traumata und mehrere Beschützeranteile. Und im Normalzustand können wir sagen, wenn das, das soll ein Stuhl sein. Und auf dem Stuhl, das ist dann der Stuhl unserer inneren Führung, auf dem Stuhl sitzen meistens solche Wächterteile. Also zum Beispiel sind es Teile, die einfach auch gut im Alltag funktionieren, die zum Beispiel tapfer sind, die nicht so leicht sich was anmerken lassen. Das sind alles die Teile, die in der Regel uns bestimmen. Und was jetzt noch wichtig ist, dass diese Ereignisse, diese traumatischen Ereignisse, häufig auch innere Sätze sozusagen in uns erzeugen. Also wenn zum Beispiel ein Kind immer wieder den Satz von der Mutter hört, du bist nichts, du kannst nichts, du taugst nichts. Ja, solche Sätze, irgendwann wird ein Kind diese Sätze verinnerlichen. Weil ein Kind ist nicht in der Lage, besonders wenn es klein ist, sich innerlich gegen die Eltern zu stellen. Und dann kommen solche Sätze sozusagen ins Gepäck und wir schleppen sie mit uns herum. Und wenn dann wieder eine Situation ist, wo wir scheitern, dann sagen wir, ach ja, ich kann ja nichts oder ich bin ja nichts. Also sozusagen, dann liefert dann die Wirklichkeit anscheinend immer wieder Bestätigungen. Das ist natürlich nicht wirklich so, aber diese Sätze stellen ja auch eine Art Deutungsmuster dar, sodass ich diese Ereignisse auch immer wieder negativ deute. Und die möchte ich jetzt noch einzeichnen, so als Rucksack. Also diese Person trägt den Rucksack und da drin, in dem Rucksack, sind diese negativen Sätze. Die heißen also zum Beispiel, auf meiner Seite hast du diese Einreden, bei der IFS heißen sie Lasten. Also weil man sie halt immer mit sich rumschleppt. Und es ist so, diese Lasten können entweder von den Verbanden getragen sein, aber die können auch von Beschützern getragen sein. Es ist also nicht, ist beides möglich. Es ist natürlich wichtig, sich dann auch damit zu beschäftigen. Und jetzt können Sie sich denken, dass es ja logischerweise auch viele Einreden gibt, die einsam machen. Und dann ist ja klar, wenn jemand solche Einreden hat, wenn die sozusagen sein Inneres immer wieder ausfüllen oder sein Handeln und Denken bestimmen, dann wird dieser Mensch höchstwahrscheinlich auch einsam bleiben. Beispielsweise, wenn ich eine Beziehung eingehe, werde ich ohnehin wieder verlassen. Und da können wir davon ausgehen, dass es wahrscheinlich irgendwann ein frühes Trauma von Verlassenheit gab. Das kann sein, dass es im ersten Lebensjahr passiert. Ja? Klienten, ich frage die immer, was war im ersten Lebensjahr? Gab es ja zum Beispiel eine Zeit, wo ihr von der Mutter getrennt wart? Und manchmal sind Kinder bei 2 oder 3 Wochen im Krankenhaus. Früher gab es oft so, dass die Eltern nicht mal die Kinder besuchen durften. Und Sie können sich vorstellen, ein Kind, das 3 Wochen lang die Eltern, die Mutter nicht sieht, das ist traumatisiert. Ja, das ist eine Hoffnungslosigkeit, das schreit vielleicht ein paar Stunden oder ein paar Tage, aber irgendwann geht es auf. Und dann kann sich so eine Einrede herausbilden. Oder andere Möglichkeit: Ich bin nicht attraktiv. Ich bin nicht liebenswert. Ich bin ein Versager. Andere werden mich ablehnen oder auslachen. Oder, wenn man die anderen abwertet, die anderen sind dumm, albern oder vulgär. Oder ich darf oder ich kann niemand vertrauen. Auch eine Einrede, die mir häufig begegnet bei Menschen, die negative Erfahrungen gemacht haben. Und wenn man niemand vertraut, wie will man da aus der Einsamkeit rauskommen? Ich bin nicht richtig, ich gehöre nicht dazu, ich habe kein Lebensrecht. Manchmal haben auch Menschen den Gedanken, meine Heilung, meine Rettung kann nur von außen kommen. Gerade einsame Menschen hoffen oft, dass endlich jemand kommt, der sie versteht und annimmt, ohne Vorbedingung. Zum Beispiel endlich der ideale Partner. Allerdings, solange jemand die Rettung von außen erwartet, ist die Person in einem Anteil mit einer Einrede nicht im Selbst. Da komme ich gleich noch zu dem Selbst. Also, Traumata gleich welcher Art, die zu solchen Einreden führen, machen einsam. Und diese Einsamkeit, die man schon im Moment des Traumas erlebt, ja, dieser Teil da unten, ist ja auch einsam, die setzt sich dann leider häufig fort bis in die Gegenwart. Jetzt komme ich zum Teil 3, Therapie der Einsamkeit. Ich werde das jetzt nicht so ganz ausführlich machen, weil ich das in früheren Vorträgen auch schon dargelegt habe. Also wie gesagt, wenn Sie sich eingetragen haben, schicke ich Ihnen da auch einen Link zu meinen früheren Vorträgen. Da können Sie es so nochmal nachhören sozusagen oder lesen, wenn Sie wollen. Jetzt im Therapiemodell des IFS habe ich noch was weggelassen. Wenn es jetzt nur so wäre, wie ich da eingezeichnet habe, dann kann man sich fragen, ja, was ist denn dann, wie kann denn dann überhaupt Heilung passieren? Es gibt halt den traumatisierten Teil, es gibt die Beschützerteile, aber nun, was jetzt? Gott sei Dank gibt es noch das Selbst. Ich habe jetzt das Selbst eingezeichnet als Herz. Das Selbst ist kein Anteil, zumindest der Auffassung von IFS nicht, sondern es ist eine Instanz, die sozusagen alle Anteile umgibt. Deswegen habe ich jetzt das sozusagen außen herum gemalt. Es ist wie ein Raum, vielleicht in dem sich dann die Anteile aufhalten. Und der Heilungsprozess, der möglich ist, der beginnt damit, dass zunächst einmal eine Person überhaupt wahrnimmt, dass sie nicht im Selbst ist, sondern in einem Anteil. Und das ist gar nicht so einfach unbedingt, festzustellen, ich bin von einem Anteil bestimmt. Also wenn Sie im Alltag sind, können Sie Ihre Anteile ganz gut beobachten, wenn Sie auf Ihre Gefühle achten. Beispielsweise, wenn Sie wütend sind, dann sind Sie in einem wütenden Anteil. Ja, oder wenn Sie traurig sind, in einem traurigen Anteil. Oder wenn Sie gerade rechthaberisch sich benehmen, was ja auch mal vorkommen könnte, dann sind sie in einem rechthaberischen Anteil. Also das sind, zum Beispiel der ist mir jetzt, der hat mir die Vorfahrt genommen, ne? Das ist ja unerhört. Ja, hätte eigentlich nicht dürfen, natürlich, aber das, was dann reagiert, das sind Anteile. Und die Anteile haben die Eigenschaft, dass sie leider eben häufig, also reagieren wir mit den Beschützeranteilen, und die Beschützeranteile wiederum, die mögen ja die verbannten Anteile nicht. Sodass das zur Folge hat, dass sich Menschen eben logischerweise recht schwer tun, ihre schwachen Seiten anzuschauen, ihre traurigen Seiten oder manchmal auch die wütenden Seiten, weil es vielleicht als Kind überhaupt nicht erlaubt war, wütend zu sein. Und zunächst mal also merken, ich bin in einem Anteil und nicht im Selbst. Ja, woran merkt jetzt jemand, ob er im Selbst ist? Das können Sie daran merken, wenn Sie sozusagen einen Anteil entdeckt haben und es Ihnen gelingt, mitfühlend auf den Anteil zu schauen. Wo habe ich jetzt noch diese Augen eingezeichnet, sozusagen die Augen des Herzens? Wenn wir mitfühlend auf uns selbst gucken können, dann können wir alle Anteile annehmen. Das hört sich wahrscheinlich verblüffend für Sie an. Ich habe ja da über das Thema Selbstliebe auch nochmal einen extra Vortrag gehabt. Der Weg ist jedenfalls der, dass Sie Schritte gehen zum Selbst und dann das Selbst einen Dialog beginnt mit den Anteilen, und zwar zunächst mit den Beschützeranteilen. Es wäre nicht sehr ratsam, mit den verbannten Anteilen zu beginnen, weil diese Anteile dann manchmal die Neigung dazu haben, die Person zu überfluten, wie wir sagen, oder zu überschwemmen, sodass praktisch auf den Stuhl dann vielleicht so ein Anteil kommt, also ein trauriger Anteil, der sich gar nicht mehr wieder finden kann, der vielleicht auch nicht mal genau weiß, warum er traurig ist. Das ist nämlich auch so, dass Menschen, die in diese Anteile hineinrutschen, wie ich sage, oft gar nicht wissen, was dahinter steckt. Man merkt zwar den aktuellen Anlass als Auslöser, aber die tiefere Ursache weiß man meistens nicht so genau. Also das Selbst fragt die Beschützer, was sie brauchen, damit sie den Zugang zu den Verbannten freigeben. Also dass diese Barriere, die da jetzt noch eingezeichnet wird, sozusagen gelockert wird, durchlässig wird und dann ein Kontakt möglich wird. Dann auch am Ende zu den verbannten Anteilen. Das ist so ganz grob der Weg. Und bei den verbannten Teilen ist es auch oft so, dass sie vergessen werden. Also viele Menschen haben Traumata, die so weit verbannt sind, dass sie nicht mal mehr wissen. Also auch bei Teilen, die jetzt, sage ich mal, nach 3 Jahren passiert sind, wo ja normalerweise das Gedächtnis zumindest potenziell da ist. Aber die Beschützerteile können eine regelrechte Amnesie verursachen, sodass nicht mehr gewusst wird, was jemand zugestoßen ist. Und es ist dann für die verbannten Teile, also der blaue Teil, ganz arg wichtig, irgendwann auch seine Geschichte erzählen zu dürfen und dass selbst diese Geschichte mitfühlend hören kann, ohne davon überwältigt zu werden. Ja, das sind also, Sie merken wahrscheinlich, das ist nicht so ganz einfach und es geht auch nicht so ganz schnell. Das ist schon herausfordernd, aber es ist eigentlich aus meiner Sicht die einzige Chance für eine wirkliche Heilung. Also, und diese blauen Teile, die verbannten Teile, die sind sich jetzt auch klar geworden, die fühlen sich ja dadurch, dass sie verbannt werden, also manche sprechen auch von den Kellerkindern, vom inneren Kind und so weiter, inneren Kindern sage ich lieber, weil es meistens viele sind, die fühlen sich alle einsam. Also gehe davon aus, dass wir alle, mich eingeschlossen, solche einsamen inneren Anteile in uns tragen, aber die wir häufig gar nicht mehr spüren oder keinen direkten Kontakt mehr zu ihnen haben. Und da ist eben das Selbst entscheidend, dass es mit Liebe und Mitgefühl auf diese Anteile schauen kann. Und das ist es, was eigentlich dann heilsam ist für diese Teile. So kann die Heilung im inneren System voranschreiten. Und bei dieser Selbstliebe und Selbstannahme, Frau Renninger hat es ja vorhin schon angedeutet, ist es natürlich auch wertvoll, wenn jemand an Gott glaubt, und zwar an einen Gott, der einen annimmt und liebt. Das kann dann eine ganz wichtige Ressource sein, sozusagen auch seine Anteile, auch die vielleicht nicht auf den ersten Blick so liebenswerten Anteile, lieben zu lernen zumindest. Ja, und Sie merken, das ist auch alles eine emotionale Arbeit. Das geht nicht alles nur im Kopf. Liebe ist ja auch, sag ich mal, was vom Herzen ausgeht, sondern nicht nur vom Kopf. Und wenn diese Arbeit getan wird, dann können neue Überzeugungen auch wachsen. Es geht meistens nicht von heute auf morgen. Und ich möchte Ihnen aber jetzt einfach mal ein paar positive Überzeugungen nennen, die sozusagen im Gegensatz zu den vorher genannten stehen können. Also beispielsweise, selbst wenn wir wieder verlassen werden sollten, können wir das überstehen. Wenn jemand diesen Satz glauben kann, statt vorher, wenn ich in eine Beziehung eingehe, werde ich immer verlassen, dann kann er jetzt mit dem positiven Satz natürlich eher eine Beziehung eingehen als mit dem anderen. Oder ich bin attraktiv genug, ich bin liebenswert, ich habe manches nicht geschafft, aber ich muss mich deswegen nicht als Versager verurteilen. Manches ist mir auch gelungen. Ich muss nicht jede Äußerung anderer als Ablehnung interpretieren. Wir können es schlimmstenfalls auch aushalten, einmal ausgelacht zu werden. Wir brauchen andere nicht mehr abzuwerten, zum Beispiel als dumm oder so. Wir können lernen zu vertrauen. Wir sind als Person richtig und in Ordnung. Wir gehören dazu, egal was andere denken oder sagen. Ja, der Satz fällt nicht jedem so leicht. Wir haben das Recht zu leben und das kann uns niemand nehmen. Also ich habe jetzt ein paar Sachen in Wir-Form formuliert, weil ich sozusagen die Anteile mit einschließen möchte. Also ich habe jetzt mit dem Wir das innere Wir gemeint. Ja, damit es jetzt alles noch ein bisschen anschaulich wird, habe ich ein Therapiebeispiel und freue mich, dass dieser Klient mir erlaubt hat, das hier einzubringen. Ich will ihn Otto nennen. Und er hat beides erlebt, mehrgenerationale Traumata und Bindungstraumata. Sein Vater war im Zweiten Weltkrieg MG-Schütze, also Maschinengewehr, und war tätig in der Partisanenbekämpfung. Sie können sich vorstellen, dass das ein sehr blutiger Job war. Der Vater, als er aus dem Krieg heimkam, hat gestottert. Die Mutter verlor ihre Mutter mit 13, als diese im Wochenbett mit dem jüngsten Kind war. Und sie musste fortan als Älteste für die vier Geschwister sorgen. Bei der Hochzeitsreise sagte die Mutter, sie habe den Vater aus Mitleid geheiratet. Daraufhin erlitt er einen Magendurchbruch. Beide, Vater und Mutter, passten nicht zusammen. Otto ist das vierte von 5 Kindern und war nicht geplant. Die Mutter bezeichnete die Schwangerschaft, kein großes Wunder, als schwierig. Der Vater übte unter anderem, wenn er alkoholisiert war, oft körperliche Gewalt aus und schlug den Klienten und auch die anderen Geschwister. Einmal schlug er so sehr, dass seine Schwester Todesangst um ihn hatte. Die streng katholische Mutter drohte ihm immer wieder mit der Hölle. Der Klient ist verheiratet, hat aber manchmal Impulse wegzurennen. Er hat bis vor wenigen Jahren kaum vertrauensvolle Beziehungen aufbauen können. Er kommt jetzt zur Therapie, weil er sich mehr lieben möchte. Er spürt einen Druck, funktionieren zu müssen und daher nicht das eigene Leben leben zu können. Also er hat bestimmt, dass solche Anteile ihn bestimmen haben, also die Beschützerteile sozusagen auch bei ihm auf dem Lebensthron gesessen sind, oder? Ja. Zunächst ging es bei ihm in der Therapie vor allem um einen Kämpferanteil, aber dann haben wir auch verbannte und einsame Anteile entdeckt. Einer davon erscheint ihm wie ein Abgrund. Und ich zeige Ihnen jetzt ein paar Bilder von seinem frühen Lebenspanorama. Zum Zeugungsbild, also wir besprechen das ja auch immer, fällt ihm das Stichwort Desaster ein. Er hat den Eindruck, die Mutter hat Schmerzen. Dieter, lass das sein. Sie lässt es über sich ergehen. Der Vater ist angespannt, aggressiv. Er sagt, es ist eine Art Vergewaltigung. Er bzw. ein Anteil von ihm will es nicht so genau wissen. Das Bild die Einnistung, also wenn die Eizelle sich in der Gebärmutter einnistet, das ist ja der Moment, wo dann sozusagen die Schwangerschaft nach medizinischer Auffassung beginnt. Und er meint dazu, ich bin wie gefangen, Ping-Pong, die befruchtete Eizelle wollte hinaus, stieß gegen Gummi. Das heißt, er wollte eigentlich gar nicht da bleiben, weil er gespürt hat, er ist nicht willkommen. Zum ersten Monat sagt er, er fühlt sich eingesperrt, er droht im Strudel zu ertrinken, er spürt die Angst, ungelebt zu bleiben und dass das Drama noch weitergeht. Ich zeige Ihnen jetzt nicht alle Bilder, aber noch das nächste, das im 9. Monat das Kind oder das Gefühl des Kindes zeigen soll. Und davon, von dieser Sitzung möchte ich Ihnen jetzt gerne berichten. Ich lasse die Klienten, wenn sie mit den Anteilen arbeiten, gerne so Symbole auf den Boden legen in meinem Therapieraum und das Symbol sozusagen stellvertretend für diesen Anteil sein. Und wie er ihm gegenüber ist, spürt er Anspannung. Und er ist traurig, dass es dem Kind im 9. Monat so schlecht geht. Er sagt zu ihm, ich habe Mitleid mit dir. Ich sehe deine Anspannung, deine Wut und deinen Zorn. Das kann man ja an der roten Farbe auch, denke ich, gut erkennen. Dann wechselt er, er geht zu dem Symbol, lässt sich Zeit und fühlt sich da ein und begibt sich in die Rolle des Kindes im 9. Monat. Und als er da sozusagen in dieser Rolle drin ist, sagt er oder sagt dieses Kind, es ist gut, dass du mir das sagst. Sonst versteht mich keiner. Ich bin so allein mit meiner Wut. Es zerreißt mich fast. Man hat mich gezeugt. Ich spüre null Anteilnahme, sogar Ablehnung. Da ist kein Interesse an mir. Kein Mensch freut sich. Jetzt ist es wichtig, habe ich Ihnen ja vorhin schon gesagt, dass eine Beziehung entsteht zwischen den Anteilen und dem Selbst. Und darum frage ich jetzt diesen Anteil, wie es ihm damit geht, jetzt in seiner Einsamkeit von Otto gesehen zu werden und angesprochen zu werden. Der Anteil antwortet dann, das ist schön, das ist toll. Du stehst zu mir, du hörst mir zu. Also es ist nicht immer so, dass die Anteile das so gleich richtig so aufnehmen. Ne? Das ist schon was Besonderes. Und ich frage dann, was spürst du im Körper? Das Kind spürt Entspannung im Bauch, in Armen und Händen, also Zeichen, dass wirklich da was ankommt. Aber es hat auch ein bisschen Bedenken. Otto, bitte sage mir, dass das jetzt keine Eintagsfliege ist und du es mir jetzt nicht sagst, um mir zu gefallen, sondern dass du hinter mir stehst, in guten und in schlechten Zeiten. Ich brauche Verlässlichkeit auf dem gesamten Weg, nicht nur am Start. Dieser Anteil fordert also richtig etwas ein und die beiden vereinbaren dann, auf welche Weise und wie oft Otto im Alltag Kontakt zu diesem Anteil aufrechterhalten soll. Das ist auch wichtig zu sagen, dann, wenn es geht, zu Hause auch da weiter dran zu arbeiten und zu versuchen, diese Anteile wahrzunehmen. 3 Sitzungen später hatte eine berührende Begegnung mit einem Anteil, der sehr einsam war. Er sieht ein Neugeborenes vor sich und sagt: Es ist nicht bestellt und nicht abgeholt. Keiner fühlt sich verantwortlich. Es ist heimatlos. Das ist sein Geburtsbild. Also da sehen wir diese Einsamkeit, und Lila ist ja auch Farbe des Leidens. Und er spürt jetzt einen Anteil, der wütend ist auf die Eltern. Und dem schickt er sein Verständnis hin, also ich überspringe jetzt ein bisschen, und wendet sich jetzt dann dem Neugeborenen zu. Ich sehe dich. Du bist so ein hübscher Bub. Und da ist keiner da, der sich verantwortlich zeigt. Jetzt nehme ich dich einfach. Du bist ein Teil von mir. Da lassen wir keinen anderen ran. Du bist das Wertvollste überhaupt, ein kleines Geschenk. Keiner weiß es zu würdigen. Ich weiß, dass du in mein Herz gehörst. Du bist wie ein Diamant. Ich bin der Einzige, der dich sieht, einen ganz wertvollen Menschen. Jetzt ist das passiert, was ich vorhin angedeutet habe, was passieren kann. Jetzt zeigt sich nämlich ein Beschützeranteil von dem neugeborenen Baby und es sagt: Ich kann erstmal nicht viel damit anfangen, was du sagst. Das Baby spürt nichts. Nach diesen 9 Monaten, die hart genug waren, hat es erstmal mit allem abgeschlossen. Gott sei Dank ist es da aber nicht zu Ende. Der Klient spürte, dass hinter dem Beschützerbaby noch ein verbanntes Baby anklopft. Und er fragt das Beschützerbaby, ob er mit dem Verbannten Kontakt aufnehmen darf. Es antwortet: Nein. Und da sagt er zu dem Beschützerbaby: Du läufst auf Sparflamme, einem Notprogramm. Du atmest nur, du fühlst nichts mehr. Ich möchte eine Beziehung zu dir aufbauen, dich in mein Herz einschließen. Gib dem Leben eine Chance. Du hast einen falschen Glaubenssatz gebildet, weil Vater und Mutter dich nicht wollten. Darum hast du geglaubt, du hättest nie eine Chance. Das ist der Rucksack hinten. Ich möchte die Tür aufmachen, Licht reinlassen. Da ist jemand, der dich nicht im Stich lässt. Das könnte eine tolle Erfahrung für dich sein. Sonst bist du immer in deinem Verlies drin und kommst nicht mehr raus. Das Beschützerbaby antwortet: Das Brunnenloch ist unendlich tief, wenn ich da hineinschaue. Das finde ich ein sehr eindrückliches Bild, in dem zum Ausdruck kommt, wie erschreckend diese Ablehnung der Eltern war für das Kind. Es sagt das Beschützerbaby: Da braucht man eine ganz lange Schnur mit Glühbirnen, um dieses Loch auszuleuchten. Ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Vielleicht solltest du für mich vorangehen und Licht hineinlassen. Also es kommt so langsam, nähert sich jetzt an und es sagt dann: Wir können es versuchen. Du hast mich überzeugt. Wir sollten es versuchen, Licht ins Dunkel reinkommen zu lassen. Ehrlich. Ich freue mich darauf. Da habe ich immer schon darauf gewartet, dass mich einer ins Herz schließt. Das heißt, das Baby spürt es, also die Liebe des Selbst zu ihm. Also das ist diese Selbstliebe. Selbstmitgefühl und Selbstliebe. Und es sagt, es ist, als ob ich wach geküsst worden wäre. Ich bin unheimlich froh, dass du mich angesprochen hast. Ich werde zum ersten Mal wahrgenommen. Der Klient spürt ein Kribbeln im ganzen Körper. Ihm fällt jetzt ein Lied ein. Das Grab ist leer, der Held erwacht, der Heiland ist erstanden. Ich finde es sehr berührend, wie die Liebe des Selbst des Klienten den einsamen Beschützeranteil erreicht und der Klient dies wie eine Auferstehung erlebt. Ja, ich habe jetzt noch ein paar Sätze, wie dieser Klient nach seinem Nachhausekommen der einsamen verbannten Anteile erlebt hat. Haben Sie noch Kraft oder Aufmerksamkeit? Ja. In dieser Sitzung arbeitet der Klient mit dem Baby und dem Embryo. Die beiden fühlen sich ruhig und sicher und er fragt zwei Beschützer, die noch davor stehen, ob sie auf die Seite gehen. Sie tun es. Und er merkt jetzt, dass er sich, also geht es um die verbannten Anteile, ne? Dass er sich von dem Baby und dem Embryo entfremdet hatte. Und dazu fällt ihm das Gleichnis vom Vater und dem verlorenen Sohn ein. Also da war ja auch so eine Entfremdung. Und er sagt, das ist ein sehr schöner Satz, es gilt, das eigene Willkommen zu heißen und ans Herz zu schließen. Ich finde, man kann es fast nicht besser sagen, um was es in der EFS-Therapie geht. Als er dies sagt, spürt er ein Kribbeln im Oberkörper, in den Händen, besonders auf der linken Seite. Nun spricht er das Baby und den Embryo an. Ich merke, wie unendlich lange ihr weg wart. Zig Jahre lang. Wir haben uns entfremdet. Ich möchte euch willkommen heißen. Euch in meine Arme, in mein Herz schließen. Ohne euch war mein Inneres verwaist. Ihr gehört zu mir. Ohne euch bin ich unvollkommen. Der Klient spürt zunächst noch einmal Ernüchterung über seine Entfremdung, die so viele Jahre lang angedauert hatte. Aber dann sagt er weiter, ich spüre, dass ihr nach einer langen Wanderung froh seid, zu Hause zu sein. Wie konnte ich so lange Zeit ohne euch leben? Ich habe nur funktioniert. Das ist das, was ich gesagt habe, die Beschützeranteile, das sind die Teile, die funktionieren. Ich sehe, welch großes Geschenk ich heute gekriegt habe, dass ich euch nach Hause zurückbekommen habe. Ich freue mich, euch kennenzulernen. Ich möchte mit euch Vertrauen aufbauen, damit wir uns zusammen verbinden können. Soweit der Bericht aus dieser Sitzung. Es gibt noch viele weitere wunderbare Momente in dieser Therapie, von denen ich erzählen könnte, aber ich möchte jetzt zum Ende kommen. Was tun gegen die Einsamkeit? Hier möchte ich nochmal auf den Anfang zurückkommen. Weil ich finde, dass das Thema Trauma und Gesellschaft auch dazugehört. Ich habe da auch eine Seite auf meiner Homepage dazu, wenn mir das wichtig ist. Es gibt Dinge, die die Politik tun kann und es gibt Dinge, die wir tun können. Beides ist notwendig. Und zunächst mal, was kann die Politik tun? Der Professor Markgraf, von dem ich anfangs schon zitiert habe, sagt, man muss dafür sorgen, dass die Menschen sich begegnen, miteinander ins Gespräch kommen und sich austauschen. Entsprechende Konzepte ließen sich auch auf die Stadt- und Raumplanung übertragen. Darum finde ich es natürlich wichtig, dass es solche Orte gibt wie hier den Hospitalhof, wo man auch dann in Gruppen zum Beispiel sich austauschen kann oder nachher vielleicht auch in dem, wo Rückfragen sind. Ein weiterer Ansatz, prosoziales Verhalten sollte gefördert werden, vor allem in Schulen, sagt Markgraf. Denn Mobbing in Schulen ist ein starker Faktor für psychische Störungen im Erwachsenenalter. In Klammern sicher auch für Einsamkeit. Zudem sollte Gesundheitserziehung Teil des Unterrichts werden und dabei auch psychische Probleme thematisieren, was letztendlich auch der Stigmatisierung entgegenwirken würde. Ich finde das auch, dass im Bildungsbereich eben nicht nur Wissen vermittelt werden sollte, viele Lehrer sehen nur darin ihre Aufgabe. Es sollte noch viel mehr als bisher das Thema Gemeinschaft und guter Umgang miteinander eingeübt und gelebt werden. In den USA wird schon an einigen Schulen mit dem IFS-Modell gearbeitet, also mit dem inneren Familiensystem, mit großem Erfolg. Es ist sicher gut, wenn Städte und Gemeinden Luftreinhaltepläne erstellen, denn natürlich ist es so, dass durch Feinstaub tatsächlich zigtausende Menschen allein in Deutschland einen vorzeitigen Tod sterben. Aber Politiker auf allen Ebenen sollten sich auch Gedanken machen, wie die Einsamkeit der Menschen verringert werden kann, die noch viel mehr Menschen vorzeitig ins Grab bringt. Also das zur Politik, jetzt zu uns als Einzelne. Dazu hat Spitzer noch ein paar wichtige Gedanken. Er hat zum Beispiel, oder erfasst auch die Forschung auf dem Gebiet zusammen und sagt, wenn wir Menschen geben, also zum Beispiel durch Spenden, dann macht uns das erwiesenermaßen glücklicher, als wenn wir viel Geld für uns selbst ausgeben. Also man hat da Vergleiche gemacht, wie steigt das Glücksniveau, wenn man für andere was gibt und wenn man für sich selbst, und haben festgestellt, ja, Geld für andere steigert das eigene Glücksgefühl und wahrscheinlich auch die Verbundenheit dann. Dann natürlich helfen, soziales Engagement ist auch klar, dass das die Einsamkeit verringert und das Gefühl von Verbundenheit stärkt. Musizieren, singen und tanzen, auch gemeinsame Tätigkeiten, die sozusagen auch das Gehirn in eine andere Schwingung bringen. Und dann auch natürlich sich bewegen in der Natur. Das stärkt die seelische und körperliche Gesundheit, am besten im Wald. Da gibt es auch viele Forschungen, auch sicher jetzt einige Vorträge am Hospitalhof zu dem Thema. Das will ich nicht weiter ausführen. Last not least kann Mann oder Frau sich entscheiden, mit oder ohne fremde Unterstützung an den eigenen inneren Anteilen und deren Einreden zu arbeiten. Dies kann ein wichtiger Baustein sein, um ungewollte Einsamkeit auf der Ebene des Einzelnen zu verringern. Und darum möchte ich zum Abschluss noch zurückkommen auf die Erfahrungen von Yvonne. Als ich endlich meinem inneren Kind näher kam und spüren konnte, dass mein Schmerz der Schmerz des Kindes ist, das damals niemanden hatte, dem es sich in seiner Not mitteilen konnte, konnte ich Schritte aus der Einsamkeit herausmachen. Als Kind hatte ich keine andere Chance, wenn ich den emotionalen und sexuellen Missbrauch in meiner Familie überleben wollte, als mich innerlich zurückzuziehen und mich niemandem mehr anzuvertrauen. Jetzt kann ich selber immer wieder versuchen, meinem inneren Kind nahe zu sein und ihm das zu geben, was es nie bekommen hat. Gleichzeitig kann ich spüren, gerade in der Einzel- und Gruppentherapie, dass ich auch heute nicht alleine bin. Dabei ist es mir die größte Hilfe, wenn das sein darf, was ist, und ich mich nicht verstellen brauche. Und wenn ich es aussprechen kann, dass ich mich gerade unfähig fühle, meine Not mitzuteilen, und ich auch nicht glauben kann, dass mich irgendjemand versteht, dann ist das ein großer Schritt heraus aus der Einsamkeit. Und ich mache immer wieder die Erfahrung, ich bin nicht allein. Ich bin dankbar für vieles, was schon in mir heil geworden ist, und möchte nicht aufhören, Schritte in Richtung Heilung zu gehen. Mich darin auch in Gottes Liebe geborgen zu wissen, ist meine große Hilfe auf dem schmerzhaften Weg. Soweit Yvonne. Ich wünsche auch Ihnen für Ihren persönlichen Weg alles Gute und Gottes Segen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.